Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Und heute wieder mit einem sehr spannenden Gast. Ich schaue ja immer wieder so, wo gibt's Leute? Und auf der Suche schaue ich auch tatsächlich immer mal ein wenig Buchtitel durch, was so rauskommen wird und was für Themen es da gibt. Und über ein Buch bin ich gestolpert, welches noch nicht draußen ist, aber im Herbst wird es soweit sein. Und da geht es um so ein banal klingendes Thema: Abbruchsignale bei Hunden. Und ich glaube, dass wir in unserem Alltag da ja doch sehr häufig dran stoßen. Und insofern hat es mich sehr interessiert, was Thomas Bursch und Team da auf die Beine gestellt haben. Denn hier geht es nicht nur darum, was ja so allgemein in Lehrbüchern bereits geschrieben steht. Nein, sie haben innerhalb einer sehr langen Verhaltensbeobachtung, dazu würde er uns gleich noch ein wenig mehr erzählen, sehr genau analysiert, sehr genau, also beobachtet, analysiert und wissenschaftlich dargestellt, was da so alles in Bezug auf Abbruchssignale mit den Hunden los ist. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Thomas, für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Danke, ich danke für die Einladung. Schön, mal über das eigene Thema reden zu können, ne? Auch wenn es noch nicht veröffentlicht ist, aber brennt ja dann doch schon seit Jahren so ein bisschen mit dem auf der Seele, dass man das auch den Leuten zur Verfügung stellen möchte.
Ja, genau. Also es ist noch ein wenig hin, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber es liegt schon viele Jahre Arbeit dahinter. Thomas, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was du erstens genau tust? Also Daily Job sind ja auf jeden Fall Hunde. Und dann vielleicht sogar direkt, wie ihr zu diesem Projekt gekommen seid, was nicht von heute auf morgen entstanden ist. Sagen wir mal so.
Wie sind wir dazu gekommen? Also, mein Job ist Dogwalker. So ganz banal, ne? Hunde einsammeln, betreuen, wieder nach Hause bringen. Genau dasselbe bei meinem Kollegen, dem Lars Thiemann. Und unsere Biologin, die noch mit dabei ist, die Hundetrainerin, die Marion Pepper. Und zusammen haben wir irgendwann das Dogwatcher-Team gebildet, weil. Ja, es ging so immer ein paar berufsbegleitende Dinge in Berlin. Da war halt die Absicht, dass man die Anzahl der Dogwalker, der Hunde für die Dogwalker begrenzt und, und. Und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, wir müssen da fachlich mal was machen. Haben dann angefangen, natürlich, wenn du so zusammensitzt, immer mal uns fachlich auszutauschen und zu gucken, über irgendwelche Sachen zu fachsimpeln und. Sind gemeinsam zu Seminaren gefahren und da begann das Ganze dann. Nämlich bei einem Seminar von Günter Bloch. Der hatte uns ein Video gezeigt von einem Wolfswelpen, den er beobachtet hatte, zusammen noch mit anderen, die da rumstanden. Die saßen dann so im Auto und haben dann gefilmt und gemacht mit seiner Frau. Und irgendwann fing dieser Wolfswelpe an, sich dem Auto zu nähern. Und irgendwann ging ein Kindermädchen, was da mit dabei war, hin, griff einmal so mit der Schnauze oben in dem Schulterbereich über den Welpen rüber, hielt den kurz fest und der Welpe hörte auf, in Richtung der Autos zu laufen. War spannend, aber lässt er ja erstmal so stehen. So, und dann gab es in dem normalen Job bei mir die Tatsache, dass ich einen jungen Rüden in meine Gruppe eingearbeitet habe, 8 Monate alt, unkastriert, ne? Der so ein bisschen anfing, in die Pubertät zu kommen und so ein bisschen aufmüpfig zu werden. Und so, und irgendwann sah ich, dass mein Ridgeback-Rüde, den aus vollem Lauf über den Haufen gerannt hat, aber dabei mit der Schnauze genau in diesem Schulterbereich ansetzte. Der kam einfach aus der Kalten angeflogen, packte einmal über die Schulter rüber, rammelte den zu Boden und ließ den einfach liegen. Mehr war nicht. Und irgendwann näherte er sich langsam. Und dieser junge Rüde wurde kleiner und machte sich kleiner und antwortete sozusagen submissiv und irgendwann legte der nur noch den Kopf auf Und da war so irgendwie, Moment, da ist doch ein Zusammenhang, ne? Günther hatte das aber beschrieben, dass dieses ganze Verhalten aus dem Tragen der Welpen kommt. Und dann haben wir aber das Problem, dass bei uns die Hunde ja selten noch ihre Welpen durch die Gegend tragen. Die haben alle ihre Wurfbox, die haben alle ihre. So, ich kannte das aber aus der eigenen Zucht, dass meine Hündin auch die Welpen da festgehalten hat und die immer umgedreht hat auf dem Rücken und hat die dann geputzt. So, und mit dieser Idee bin ich dann zu Lars und Marion gegangen und habe gesagt, Leute, da ist ein Zusammenhang, da ist ein Abbruchssignal, also der bringt einen Abbruch aus dieser Idee heraus von Günther. Und das funktioniert aber anders. Also das funktioniert irgendwie bei Hunden, ja, das kommt nicht aus dem Tragen und bla bla bla. Und so, und dann habe ich eine Woche Prügel bezogen, verbal, weil die beiden dann sagten, also Lars kam an und sagte, bei mir in der Gruppe sieht das anders aus, mein Rüde macht das anders. Marion sagte, das kannst du biologisch gar nicht so behaupten und brachte sozusagen den wissenschaftlichen Aspekt, wie man sowas betrachtet. Und eben mit dieser Grundidee saß dann eine Woche da und versuchte mich irgendwie meinen Kollegen zu erklären. Und als wir dann irgendwann begriffen, dass der Rüde von Lars was anderes macht als meiner, da fing das ganze Projekt dann an. Da fing das Denken an. Da saßen wir dann zusammen und haben uns Videos angeguckt, haben versucht, das zu filmen, haben, ne, das zu dokumentieren, dass man das wirklich analysieren kann, was läuft da ab. Ja, und daraus wurde dann ein Projekt, bei dem wir letztendlich 10 verschiedene Abbruchsignale gefunden haben, die sich irgendwie nicht nach diesen ganzen Prinzipien des nicht körperbetonte Abbruchsignal, körperbetonte Abbruchsignal und so weiter. Das ließ sich alles nicht sortieren. Also haben wir gesagt, reden wir mit Günther drüber. So, und dann sind wir mit Günther, also sind wir zu Günther zu einem anderen Seminar gefahren, in die Eifel, haben ihm das da vorgelegt, so beim Spargelessen und abends im Restaurant. Und er guckte da durch und ja, aber müssen wir mal gucken und müssen wir mal meine Videos mal und er sagt, getan, wir weitergedacht, wir weitergeschrieben, wir uns noch den Schnauzgriff angeguckt, noch den Nackenstoß angeguckt und alles schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ab in den Flieger, ab nach Kanada, haben wir Günther in Kanada besucht, eine Woche lang. Der guckte darauf, hörte sich das Ganze an, dachte, ja, da ist was dran, aber ich bin der Falsche. Geh zu Dorit. So, also hatten wir eine schöne Woche in Kanada, wo wir gefachsimpelt haben, wo wir durch sein Videoarchiv gucken konnten, wo wir in seinem beim Lektorieren von seinem Buch mit dabei waren und so weiter. Und sind zurückgefahren und haben uns mit Dorit verabredet, mit Dorit Feddersen-Petersen. Und ja, und dann sind wir zu ihr gefahren, haben drüber, also haben das hingelegt und meine Kollegin meinte noch, lass mich das erklären, lass mich das erklären, weil ich bin die Biologin und ich so, hä? Das war ja meine Idee, so nach dem Motto, ich möchte das gerne erklären. Ja, es war dumm, ich hätte darauf hören sollen, weil die Biologen reden eine ganz andere Sprache. Und damals war ich damit noch überhaupt nicht fit. Und wir gingen aus diesem ersten Treffen raus, dass ich dachte, mein Gott, warum versteht sie mich nicht? Sie beobachtet doch auch, sie hat es doch alles gesehen. Ich habe doch die viele Dinge bei ihr im Buch gelesen. Und Dore dachte, oh mein Gott, was wollen die? So. Und aber irgendwie haben wir beide voneinander begriffen, dass der andere weiß, dass da irgendwas dran ist. Und dann kamen da viele, viele Treffen mit hinten dran und wir haben einen um andere ums nächste untersucht und sie hat uns dann Hinweise gegeben, wie man mit solchen Daten umgeht, wie wir das aufbauen sollen und hat geguckt, dass wir richtig arbeiten. Ne? Und naja, und dann haben wir für Günther zu seiner Rente, das Wolf und Co. veranstaltet. Das letzte sozusagen, mit dem er in Rente gehen wollte. Und haben da auch einen Vortrag gehabt, wo wir drei Abbruchssignale, also dieses Kopfauflegen, Nackenstoß und den Schnauzgriff vorgestellt haben. Und dann kamen ganz, ganz viele Reaktionen von den Wissenschaftlern, da waren. Dieser Andrei Pajakow aus Moskau, der da irgendwie die Straßenhunde untersucht hat, viele, viele Jahre, Roberto Bonanni und so weiter, wie sie alle hießen. Und da kam dann irgendwann, habt ihr eine Statistik gemacht? Wie eine Statistik? Na, habt ihr eine Statistik drüber laufen lassen? Also, Projekt wurde größer, wurde verlängert. Wir können ja nur in unserem täglichen Job beim Hunde betreuen, nicht immer filmen. Also, wie machen wir das? Datenbögen, du hast ja schlechtes Wetter und so weiter. Und Und es stellte sich damals schon die Problematik raus, manche Signale werden nur ein, zweimal gezeigt und dann tauchen sie nur noch in einer Reduzierung auf. Dann sind sie nicht mehr nötig. So, und also Datenbogen mit was erfassen wir und so weiter, mit Dorit abgeklärt und dass die auch korrekt sind, dass wir das korrekt erfassen, dass alle Daten da sind, die wir brauchen und noch mehr Daten, also wir könnten da auch noch mehr Informationen rausziehen. Und dann haben wir angefangen, Daten zu sammeln. Dann waren wir bei 400, 450 Beispielen, wo das Verhalten wirklich bis zum Ende durchläuft. Und dann hat Marions Papa raufgeguckt, der ist Professor für Informatik und Mathematik oder sowas und arbeitet so an diesem autonomen Fahren und so weiter im Silicon Valley. Und also der weiß schon, ab wann Daten dann aussagekräftig sind. Guckte einmal rauf und sagte, könnt ihr da über 1000 draus machen? Dann haben wir wirklich eine aussagekräftige Größe. Daraus wurden dann über 1200. Ja, und das war dann das Projekt.
Und das war dann das Projekt, ein lange entwickeltes und irgendwie so immer größer werdender Stein, der sich da so, oder fast ja wie so ein Schneeball, der irgendwann dann immer weiter und größer wird und sich dann entsprechend da so viel draus fortsetzt. Und scheinbar ja auch schon ein paar Jahre her, denn leider sind die letzten Seminare mit Günther ja schon ein paar Jährchen hier in Deutschland vorüber. Also habt ihr in dieser Zeit auch wirklich viel oder langfristig das Ganze auf die Beine gestellt und da auch entsprechend viele, viele Daten gesammelt. Und jetzt vielleicht magst du uns so ein bisschen erklären, was habt ihr jetzt euch konkret angeschaut? Habt ihr euch auf bestimmte Signale irgendwo beschränkt oder habt ihr bestimmte Signale rausgepickt, die ihr euch angeguckt habt und dann in den Gruppen geschaut habt, passiert das? Oder habt ihr einfach Gruppen beobachtet und geschaut, was passiert? Also wie herum habt ihr es gedreht?
Natürlich läuft die Verhaltensbeobachtung, und das ist das Gute an dieser Verhaltensbeobachtung, die läuft ja einfach ab. Also du hast eine Gruppe und du kannst denen nicht sagen, bitte zeigt mir mal das oder das.
Nee.
So, das heißt also, du hast immer einen kompletten Datensatz Verhalten, den du beobachtest, den du analysierst und du guckst dann natürlich, klar, welche Dinge führen dazu, dass der andere sein Verhalten abbricht? Da kam dann auch die Erkenntnis, es ist nicht nur der Abbruch. Nein, es ist ja auch, wenn du den Schnauzgriff zum Beispiel exemplarisch mal betrachtest, der bricht ja nicht immer ab. Der hemmt ja manchmal einfach nur. Ne? Die dürfen ja weitermachen, aber sie dürfen halt trotzdem nur schwächer weitermachen. Oder sie sollen mal kurz aufhören, weil der Ältere gerade nach außen irgendwie guckt. Draußen war ein Geräusch irgendwie abgelenkt und so weiter. Gibt es halt einen kurzen Schnauzgriff und dann orientiert man sich nach draußen. Danach geht das Spiel wieder weiter. Also es ist ja nicht nur dieses blanke, hör auf, für immer, lass es sein. Wie zum Beispiel bei einer Hündin, die einem Rüden sagt, du, ich bin erst in der Woche läufig oder in der Standhitze, sondern und sagt, heute zieh deiner Wege. Sondern die müssen ja situativ in diesen Gruppen und auf vertraute Art und Weise dem anderen sagen, jetzt gerade mal nicht. Ne? Und da entstand natürlich ein Begreifen. Du fängst dann an, oder nein, du musst dann auch anfangen, zu recherchieren. Also zu, ne, wer hat schon mal was über was geschrieben, wer hat was dazu gesagt. Und dann kommst du halt, oder wir kamen dann drauf, dass diese ganze Kiste mit den Abbruchsignalen, ja, sie ist zwar erwähnt, ja, die ist zwar auch vom Ausdrucksverhalten, also im Drohverhalten, ganz gut beschrieben und so weiter, aber die Komplexität, in dem das Ganze gezeigt wird, die ist noch nicht erklärt. So. Und das funktioniert halt eben nicht, indem du sagst, du hast ein körperbetontes Abbruchsignal, du hast ein nicht körperbetontes Abbruchsignal. Funktioniert halt nicht, weil diese werden alle irgendwie, die gehören zusammen. Weil du hast oftmals vorher das nicht körperbetonte Abbruchsignal, ne? Also Drohen, ein strenger Blick und so weiter. Du hast aber im Umkehrschluss auch manchmal einfach Erst das Körperbetonte, also zum Beispiel Nackenstoß, der gleich sagt Feierabend. Und dann kommen die nicht körperbetonten Abbruchsignale. Also nochmal dieser strenge Blick. Hast du das auch verstanden? Benimmst du dich jetzt auch so? Das funktioniert da alles nicht. Also das gab die Recherche in der Lektüre, gab einfach keine saubere Einordnung her. Und dann kam irgendwann unsere Kollegin Marion auf die Idee und sagte, ich habe mein Handlungsnetz gebastelt. Handlungsnetz? Also man kennt zwar Handlungsketten, so, ne, Jagdverhalten oder sowas, hast du die typische Kette. Der Haken ist, wir haben die Verhaltensweisen immer wieder unterbrochen gefunden. Also von dem einen Element konnte das in das übernächste reinspringen oder auch gleich in die Endhandlung reinspringen. Es konnten aber auch noch zwei Zwischenstufen kommen. Das passte also alles nicht. Und dann hat Marion sich hingelegt und dann haben wir angefangen und haben für 8 von den 10 Signalen, glaube ich, Handlungsnetze gelegt. Die anderen sind so komplex und variabel, dass uns das bis jetzt noch nicht gelungen ist. Naja, und dann stellte sich raus, dass in unterschiedlichen Situationen beim Beobachten unterschiedliche Signale benutzt werden. Also stellte sich zum Beispiel raus, dass der Schnauzgriff mit vertrautester Abbruchsignal sozusagen ist. Die zeigen fremde Hunde miteinander. Wirst du nicht sehen, dass die einen Schnauzgriff zeigen oder nur sehr, sehr selten. Hingegen in der Gruppe völlig normal, ne, wenn die sich gut kennen. Du wirst auch seltener einen Schnauzgriff bei relativ im Status gleichrangigen Hunden. Ne, du hast ja so die Statushohen, die, dann hast du so die Kindermädchen und so weiter, also dieses Mittelalter, und dann hast du die Jungschen mit dabei. Und bei denen, die relativ gleich im Status sind, wirst du diesen Schnauzgriff auch seltener sehen. Weil, ne, die sind halt einfach, die brauchen so ein bisschen mehr die Deutlichkeit in der Aussage, um dann auch ihren Status zu wahren und so weiter. Und was nicht heißt, dass es nicht gibt. Wenn du zwei Hunde hast, die wirklich super miteinander vertraut sind und sich mögen, dann werden auch zwei relativ gleichrangige das miteinander zeigen. Also es ist wirklich die Intimität dieses Abbruchsignals ist halt einfach gegeben. Die hast du im Fremden nicht. Dann haben wir gesehen, dass die Etablierung, ja, ne, manche Hunde verdeutlichen erst die Konsequenz. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte, dass sie erst einmal sozusagen draufhauen und sagen, guck mal, was ich machen kann. Die lassen dann den anderen auch einfach liegen, also völlig, ne, oh, der sagt, wo kommt das denn jetzt her? Und fangen dann an zu reduzieren. Und andere wiederum zeigen erst das Signal und steigern dann. Also du hast da auch unterschiedliche Variationen. Dadurch kamen dann Abbruchsignale wie das Umrempeln mit dazu. Ja, und so haben wir halt die 10 Abbruchsignale uns dann, also am Ende wurden es 10 und haben die dann jeweils einzeln untersucht, einzeln ausgewertet, einzeln beschrieben, also wirklich vom kompletten Ablauf und festgestellt, dass das Drohen letzten Endes ein Element dieser ganzen Ketten ist, was aber dadurch, dass es hinterher benutzt werden kann, dass es vorher benutzt werden kann, dass dann nicht immer gleich ein Abbruch kommen muss und so weiter, zwar nicht immer Ausdruck in diese Handlungsnetze oder nicht in die Handlungsnetze mit eingeflossen ist, sondern dass wir das Drohen dann nochmal separat beschrieben haben, aber eben als Bestandteil dieses ganzen Komplexes.
Also, wenn ich das jetzt so ein bisschen für mich im Kopf sortiere, dann deutest du auch schon so ein wenig an. Jetzt wollen wir natürlich nicht alles schon verraten, was dann irgendwie in der Auswertung aus dem Buch kommt. Aber deutest du auch so an, dass ich finde immer so das Wort Abbruchsignale, wenn man das, je nachdem, wo man das so in der Hundewelt benutzt, dann ist das ja immer direkt sehr, sehr negativ assoziiert und gleichgesetzt mit aggressivem Verhalten,
Halt.
Provokation oder so diesem, ich sag mal, ich zeig dir mal, dass ich jetzt darauf keinen Bock habe. Also ausschließlich so diese Sparte von, es ist irgendwie in diese Richtung auch zu schieben. Wenn ich dich jetzt so höre, dann ist das in euren Beobachtungen nicht so der Fall, sondern es ist sehr variabel, wo Hunde es einsetzen und im Kontext würde ich jetzt sagen, auch eher sehr pfleglich für so eine Hundegruppe. Oder wie ist da so mein Gedanke? Geht es so ein bisschen in die Richtung? Oder was kannst du allgemein für das, ich sage jetzt mal, Zusammenleben von Hunden, also hat sicherlich auch einen, ich sage mal, regelnden und dadurch auch entspannenden Kontext, würde ich jetzt fast zu denken.
Ja, stimmt. Ich meine, in der Verhaltensbiologie ist es ja immer wieder beschrieben, ne? Dass dieses Aggressionsverhalten dazu dient, eben weniger Aggression zu zeigen, weniger Stress, Schäden und so weiter zu verursachen. Und ja, wir können es einfach nur bestätigen. Also eins gibt, geben unsere statistischen Daten das her. Sie zeigen halt wirklich ein ganz, ganz klares, eine ganz klare Beziehung zwischen dem gesetzten Abbruchsignal und dem Kontext, in dem es gezeigt wird, aber auch zwischen dem Signal und der Antwort. Weil da hinten kommen auch Antworten. Ne? Der andere hat ja auf eine bestimmte Art und Weise zu antworten und zu verstehen zu geben, habe ich gelernt, weiß ich, akzeptiere ich. Und das hat es bei uns am Ende ja auch so schwer gemacht. Wir haben am Ende nur noch Blicke gesehen. Oder mal ein kurzes Knurren. Und klar, wenn du die ganzen Sachen untersucht hast, weißt du genau, welches Abbruchsignal da kommen würde an dieser Stelle, aber es wird nicht mehr gezeigt. Und es ist für einen Laien teilweise gar nicht mehr zu erkennen, also wenn du dich nicht wirklich damit auseinandersetzt, gar nicht mehr zu erkennen, wann Hunde Abbrüche setzen. Also, wann die das Verhalten des anderen nur über einen Blick, über eine kurze Mimik, eine Andeutung einer Bewegung, ne? Also, ich könnte dir jetzt in den Weg laufen und ich gucke dich dabei frontal an. Alles klar, habe ich verstanden, ne? Du würdest dich mir jetzt in den Weg stellen, da würde ein Querlaufen, eine T-Position oder sonst irgendwas kommen. Alles klar, ich lasse den anderen in Ruhe, ich gehe woanders spielen. Das fällt nicht mehr auf. Du siehst es kaum noch und das macht es sehr so, so spannend. Und es ist unglaublich, wie komplex dieses System ist. Also ich meine, 10 Signale, die dann auch noch alle in ihrer Reduzierung gezeigt werden können, das ergibt eine, keine Ahnung, was haben wir dann am Ende? 40, 50, 60 verschiedene Möglichkeiten, ein Abbruchsignal zu erkennen. Ist ja kaum noch möglich, wenn du nicht da drin trainiert bist und wenn du nicht das Ganze vorher erkennst. Deswegen haben wir uns auch wirklich in den Daten nur auf die komplett gezeigten Handlungsnetze beschränkt, weil das für einen Außenstehenden gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Also, wie willst du das dokumentieren? Da guckt ein Hund rüber und der andere hört mit seiner Handlung auf. Du wirst ja am Anfang wirst du ja als Spinner abgetan. Dass wir da irgendwas reininterpretieren. Nein, wir mussten sozusagen vom Ende her, von der Durchsetzung her, zurück bis zum Anfang alles aufschreiben, dokumentieren, machen, tun, um da halt ein völlig neues System einzubauen. Und das war das, was Dorit auch damals so begeistert hat, warum die uns da mit so einem Enthusiasmus geholfen hat, wofür wir ihr sehr, sehr dankbar sind, dass sie einfach sagt, naja, wir haben mal ihr Buch als Bibel genommen, also als Grundlage. Und sie sagt, ihr guckt weiter. Also ihr arbeitet oder wir haben mit ihrem Wissen sozusagen weiter in das Verhalten reingeguckt und haben sozusagen aus den einzelnen Vokabeln, die sie uns zur Verfügung stellt, in ihrem Buch sozusagen die Grammatik gemacht. Also wie werden die Sätze zusammengesetzt? Und fand sie total spannend, war sie total begeistert und wollte dann wissen und hier und habt ihr da und habt ihr da und er war sehr, sehr schön. Also, wenn du dann so bei ihr im Kiel gesessen hast, so beim Kaffee und hast dann so aufs Wasser geguckt und hast dann einfach nur gefachsimpelt und Videos gezeigt und Dorit, guck mal da und guck mal da und ach, machen wir das nochmal und war einfach nur herrlich. Also, ja. Also, wie gesagt, ja, Abbruchsignale definitiv regulativ, so wie es in einer Verhaltensbiologie immer geschrieben wird. Hochkomplex und sowas von entspannend, wenn die Sachen untereinander etabliert sind, dass die Hunde es gar nicht mehr nötig haben, sich Stress auszusetzen. Ne? Also reicht halt der Blick, alles klar, habe ich verstanden, lasse ich sein, Thema erledigt. Im Kontext, es muss nicht jeder immer auf den anderen achten, es muss nicht jeder ständig mit seiner Aufmerksamkeit bei jedem anderen sein, ob man denn, ne, was man denn jetzt tun soll oder sonst irgendwas, sondern der andere taucht einfach nur auf, sagt, bitte lass das. Ne? Und
Und
das ist dann
fertig.
halt schon fast eine höfliche Form. Und der andere sagt, alles klar, verstanden.
Aber so ein bisschen daraus dann natürlich geboren, wenn wir jetzt bei den Hunden bleiben, die sich so ein bisschen kennen und wo das so ritualisiert ist und wo das dann so minimiert nur noch gezeigt werden kann, dass es halt am Anfang irgendwo mal klar gewesen ist, was ist so für jeden Einzelnen, also wie ist die Verhaltensweise, ne? Also wie könnte sie sein, um zu sagen, du, hey, das ist ganz klar jetzt so und das nicht, um dann zu sagen, okay, brauche ich alles ja später nicht mehr und ist dann viel einfacher. Also so als Konklusion für mich als Hundemensch.
Wir haben uns natürlich auch den Anfang angeguckt, ne? Also dieses und haben festgestellt, also wir mussten uns ja wissenschaftlich auch fragen, wo kommt das Ganze her? So, also haben wir uns hingesetzt und haben Welpen und Mama beobachtet und haben uns das Ganze angeguckt und haben dann festgestellt, Entschuldigung, aber die Welpen bringen ein völlig fertig geschnürtes Päckchen mit Benimmregeln. Im Normalfall, ne? Klar, gibt doch die, die ohne Mama aufwachsen und so weiter. Und aber vom Normalfall, so wie es die Regel sein sollte. Die kommen mit einem völlig fertig geschnürten Päckchen an, haben das mit den Geschwistern geübt. Mama hat ihnen gezeigt, wie es geht. Alles gar nicht im Aggressiven, sondern die meisten Sachen kommen aus dem Pflegeverhalten. Aber Mama muss halt durchsetzen, wenn sie sie auf den Rücken legt, damit die still liegen bleiben, damit sie den Bauch putzen kann, damit die Welpen überleben und so weiter. Also völlig stressfrei in Anführungsstrichen. Nein, stressfrei ist falsch. Natürlich haben die Welpen Stress und strampeln und protestieren auch mal und völlig normal. Ein Leben ohne Stress gibt's nicht. Aber ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das kommt
Ich,
aus dem
ja, es
Liebevollen, aus
gibt
der
halt
Liebe.
Regeln,
Ja, genau, aus
die einfach durchgesetzt werden in dem Rahmen der Möglichkeiten, die diese Tiere eben haben.
Genau so. Und dann kommt halt der Schnauzgriff, wenn, also wir haben den ersten Schnauzgriff, okay, das plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wir haben den ersten Schnauzgriff auf das Knabbern eines Welpen am Ohr von Mama gefunden. Und dann drehte sich Mama irgendwann langsam um und dann nahm die ganz vorsichtig die Schnauze in ihren Fang, hielt die ganz kurz fest. Und ließ dann los und fing an, die Schnauze zu putzen. Also diesen Milchbart, den die Welpen ja alle haben. So. Und so vorsichtig baut sich das alles auf und es üben sich natürlich auch die Antworten. Ja. Also auf dem Rücken liegen, stillhalten und so weiter. Das ist keine Angst. Es sind Antworten. Das, was wir ganz, ganz oft finden, in der Argumentation in diesem Krieg der Welten, im Hundebusiness,
Ja.
ne, die Hunde haben Angst, die Hunde haben hier. Nein, Leute, bitte schlagt die Bücher auf. Das ist, Dorit hat es dokumentiert. Ich glaube, Schenkel war es, der das schon in den 1960ern oder so schon sagte. Es sind Antworten. Es ist nicht mit Angst, per se mit Angst gleichzusetzen oder sonst irgendetwas. Es ist wie ein Ja, bitte. Und ja, danke. Und ne, diese ganzen Regeln, die wir alle auch haben, genauso ist es da auch. Und das wird trainiert. Und die kommen fertig mit dem Päckchen von Mami raus im Normalfall. Und wenn wir zulassen würden, dass die anderen fremden Hunde unserem Hund auch mal sagen, bei uns auch, dann hätten wir viel, viel entspanntere Hunde. Und das ist etwas, was wir leider in unserem Beruf, also ich zumindest für mich, beanspruche das. Die soziale Kompetenz unserer Hunde lässt nach.
Oh
So.
yes.
Die lässt nicht nach, weil unsere Hunde nicht fähig sind, sondern weil wir regelnd eingreifen, weil wir sagen, das muss mein Hund doch nicht aushalten, das muss doch hier nicht, das muss doch. Dieser blöde Spruch, die machen das schon unter sich. Da ist prinzipiell ja was dran. Der hatte ja auch irgendwann mal, wenn man ihn in einem gesunden Maß umsetzt und nicht seinen Hund in eine Gefahr reinlaufen lässt oder sonst irgendwas, natürlich muss ich dann Regeln
Oder
ein.
in die Spielwiese von 95 Millionen Hunden zusammen. irgendwie nur noch die Hunde sind, die eben nicht die Kommunikation üben durften, aber
Ja.
eben alles in einem gesunden Rahmen. Also ich gehe da vollstens mit dir d'accord. Ich bin ja doch auch schon ein paar Jährchen dabei. Und ich glaube, so vor 20 Jahren war das alles noch ein bisschen hündisch auf jeden Fall kompetenter.
Ja,
Und
also
untereinander.
der Haken in der ganzen Geschichte ist ja letzten Endes, dass die Menschen zwar in ihrem theoretischen Wissen über Lernverhalten und so weiter ordentlich dazu gepackt haben und es ist super.
Sehr, ja.
Definitiv. Du brauchst es an, na, ich habe es ja an deinen Dummy-Geschichten gesehen und so weiter. Na klar, man arbeitet nun mal mit einer positiven Verstärkung. Die Sachen sind super. Aber man darf halt bitte auch nicht vergessen, dass das Sozialleben von Hunden sich untereinander eben, naja, durch die positive Strafe sortiert. Ne? Und die noch nicht mal böse gemeint, noch nicht mal aggressiv gemeint. Und wir vergessen, oder wir, diese Menschen oder manche Menschen sind halt ausgezogen damals und das war auch sehr, sehr gut und haben sozusagen diese sinnlose, ahnungslose Gewalt, dieses Draufprügeln und
Ja.
so weiter versucht zu bekämpfen, um Himmels Willen. Jeder, den ich in dem Bereich sehe, helfe ich sofort, den aus dem Business rauszunehmen. Das ist gut. Wir haben uns in dem Verstehen der positiven Verstärkung, haben wir uns ungemein gemausert. Wir haben aber unsere Fachkompetenz über die zweite Hälfte, die Skinner ja entdeckt hat, nämlich die Strafe. Das Wissen darüber, wie man damit umgeht, ohne dem Hund Schaden zuzufügen und so weiter. Die meisten Leute, die heute damit arbeiten, haben die gar nicht die theoretische Grundlage, um zu verstehen, wie setze ich das an. Und das ist schade. Also wir nehmen uns unsere eigene Intelligenz. Beschneiden wir uns aus unseren moralischen Ansprüchen, anstatt zu sagen, okay, wie arbeite ich sinnvoll und wo gehe ich über Grenzen? Wie ist das einzuschätzen? Wie ist das auf die Persönlichkeit einzuschätzen? Nee, da werden Studien genommen, wo dann Cortisolspiegel gemessen werden und so weiter und uns als aussagekräftige Argumentation gehen, aber niemand erklärt, Entschuldigung, Cortisol schüttet sich auch bei Freude aus. Und wenn ihr sagt, die Arbeit mit euren Hunden ist so freudebetont, wo sind denn die Cortisolwerte eurer Hunde? Ne? Es wird einfach nicht gesagt, wissenschaftlich kann ich mit Cortisol nur Stress nachweisen. Egal, ob das jetzt Distress oder Eustress ist, und der ist bei Freude genauso da wie bei der Arbeit mit dem Negativen. So. Also müsste ja letzten Endes. Wenn die positive Arbeit immer so positiv wäre und die Hunde so toll arbeiten würden, müsste sich ja das Cortisol-Level von beiden Seiten irgendwie ähneln. Ist aber nicht. So. Und das mag ich
Ich
einfach nicht.
merke schon, das ist also voll dein Ding und voll dein Thema. Und es ist
Ja.
auch schon so ein bisschen eigentlich schon vorgegriffen dem, was ich nämlich noch auf meinem Zettel so hatte, was dieses Thema Abbruchssignale. Also ich bin ja schon, mein Gott, wenn man jetzt noch nicht darüber nachdenkt, dieses Buch schon mal vorzubestellen für Oktober, dann weiß ich es ja auch nicht. Aber das ist schon so ein bisschen auch diese ganze Idee, was hilft es auch oder was bedeutet das auch für uns Mensch oder für uns in der Hund-Mensch-Beziehung, was ihr da so alles nochmal vertieft euch auch angeschaut hat. Also im Grunde ja dieses ritualisierte Verhalten, was braucht man, wie kann man eben dieses Zusammenleben auch sehr entspannt und jeder weiß und nicht jeder muss permanent auf einen achten. Wenn ich mir auch immer denke, hey, ne, also ich habe auch ehrlich gesagt, ich persönlich mit mehreren Hunden keine Lust, jeden Tag die ganze Zeit darauf zu achten, wer ist wie, wo, wann, in welcher Stimmung und was und wie und wo. Wir leben halt zusammen und es gibt so ein paar Dinge, die bei mir halt No-Go sind, was sie nicht tun dürfen. Und ansonsten sind wir eigentlich sehr fein innerhalb dieser Rahmen. Und so dieses Thema, was ihr da euch nochmal sehr genau angeguckt habt, ich glaube, das ist ganz, ganz spannend für eine sehr aktuell, zumindest empfunden, habe ich jetzt nicht statistisch nachgeguckt, aber sehr verkopfte Art und Weise mit Hunden umzugehen, wo im Prinzip so dieses normale soziale Verhalten und soziale Zusammenleben teilweise so ein bisschen schwierig wird. Also Hund-Hund und Mensch-Hund, gefühlt.
Ich muss jetzt zu dem letzten noch mal ganz kurz die Brücke schlagen. Das war jetzt eine Erklärung aus meinem Bauch heraus, ne? Wir haben uns in diesem Buch wirklich bemüht, einfach nur wissenschaftlich drauf zu gucken, wie ist es? Weil welche Schlussfolgerungen man daraus zieht, aus einer reinen Verhaltensbeobachtung, einer statistischen Analyse und so weiter. Ich denke, die meisten sind so vernunftbegabt, dass sie damit umgehen können und das selber bewerten können. Also da müssen wir jetzt nicht großartig das in irgendeine Schiene reinpacken. Weil das, was uns Dorit gelehrt hat und ganz speziell mich oder was mich auch geprägt hat, ist halt immer dieses, wenn ich mit irgendeiner Meinung kam, vielleicht einer moralischen Ansicht, mit irgendeiner Beobachtung, die ein bisschen, dann kam von ihr immer, ist das so? Thomas, kann man das wirklich so sagen? Und dann hat sich der Thomas wieder 3 Wochen auf den Hintern gesetzt und dann hat er wieder 3 Wochen nachgedacht und hat gesagt, nee, Moment, wissenschaftlich erklärt, muss ich das mit einbeziehen? Muss ich das mit einbeziehen? Muss ich das mit einbeziehen? Ich kann nicht wie im Labor mir ein Pfützchen rausnehmen und das untersuchen, weil ich muss es für das ganze Zusammenleben, für das reale Leben, muss ich das in ein Verhältnis setzen. Ich muss die Beziehungen dazu erkennen. Ich muss wissen, wie funktioniert das, warum funktioniert das. Ich muss letzten Endes begreifen, positive Verstärkung ziehen sich Hunde im normalen Leben aus selbstbelohnendem Verhalten sehr viel, ne? Also wenn sie etwas machen und es funktioniert, super, dann haben sie ihre Belohnung. Wir haben sehr, sehr viel da. Untereinander werden eigentlich eher nur die Grenzen gesetzt, und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die sich seit keine Ahnung wie vielen Millionen Jahren entwickelt haben, weil die gehen ja letzten Endes, wenn du so die Vergleichende, und da komme ich so ein bisschen in meine andere Forschung, wo ich jetzt gerade dran bin, wo sich auch andere sozial lebende Spezies von Raubtieren und so weiter, gemeinsame Vorfahren, wo du ähnliche Sachen findest. Also wir reden von roundabout 200 Millionen Jahren, wo sich solche Strukturen angefangen haben zu entwickeln. Die haben sich ja nicht umsonst entwickelt. Und wir Menschen können sie ja auch. Wir haben die. Gehst du zu einem Körpersprachenexperten für Menschen? Na, ich weiß nicht, Paul Ekman oder so, der hat, glaube ich, gesagt, es gibt 60 verschiedene Arten von Wut, die man erkennen kann in der Mimik. Also warum sollen wir so hoch differenziert als Menschen selber sein und es den Hunden absprechen und dem Hund, der sich uns angepasst hat, in unserem Zusammenleben absprechen? Nee, da gehört für mich dann einfach Butter bei der Fische. Wir gucken uns an, wie ist die Realität? Also wie sind die Beziehungen wirklich? Wir analysieren sie, wir gucken drauf, wir sagen, was sind die wissenschaftlichen Grundlagen und was liegt hier vor? Und erst dann gehört eine Wertung ran. Meine Meinung dazu.
Meinung, die sich ja nicht nur aufgrund der persönlichen Meinung bildet, sondern eben auch auf der Erfahrung, die ihr da gemacht habt. Und ja, ich glaube, wir könnten uns da jetzt noch stundenlang drüber unterhalten, denn ich
Nicht.
merke, das ist auf jeden Fall ein Herzensthema und da ist ganz viel natürlich auch an Erkenntnissen, an Zeit, an all dem, was ihr da reingesteckt habt. Und ich würde aber sagen, wer jetzt natürlich schon ein wenig darauf spekuliert, was da noch alles drin steht, der sollte sich auf jeden Fall schon mal vorbestellen. Dieses Buch Abbruchsignale bei Hunden erscheint im Oktober 2024 von Thomas Bursch mit seinen beiden Kollegen. Und ich bin ganz gespannt. Ich habe es auf jeden Fall schon vorgestellt, denn ich glaube, da ist ganz viel Wertvolles für uns drin, für ein entspanntes Zusammenleben mit Hunden, ob man einen hat oder ob man mehrere hat. Und ich glaube, dass das Also ich mag ja solche Themen, die so ein bisschen polarisierend sind und die dann auch bei dem einen oder anderen doch irgendwie nochmal zu Diskussionen kommen werden. Aber finde ich super. Bin ganz gespannt auf dieses Buch. Und ich würde sagen, ihr findet Thomas Bursch mit seinem Daily Job, nämlich dem Dogwalking in Berlin unter www.dogwalker-berlin.de. Da gibt es dann natürlich auch nochmal ein paar weitere Infos. Und ja, in diesem Sinne, Thomas, nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für deine Zeit hier für den Podcast. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Buch. Ich bin ganz gespannt, was es da alles so draus zu berichten gibt. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und wir sehen, lesen, hören uns.
Ich danke dir. Und ja, ach so, ganz kurz vielleicht noch. Wir sitzen deswegen jetzt noch so lange dran, weil wir gerade die Videos bearbeiten. Die müssen halt alle geschnitten werden, weil in diesem Buch werden 62, 63 Videos drin sein. Danach müssen wir noch mal ins Tonstudio. Und wenn das dann alles geklappt hat, dann kann das Buch an sich ist schon fertig und dann kann das raus. Und wir hoffen mal, dass es so schnell wie möglich geht.
Da gibt es nämlich nicht nur was zu lesen, sondern ihr habt da auch viele Videos drin versteckt, die entsprechend zu diesem Aspekt natürlich auch nochmal einiges verdeutlichen und einiges zeigen. Super, ganz herzlichen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.